Deutschlandfunk Nova. Update.
Well, we're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care.
US-Präsident Donald Trump versuchte nicht eingeschnappt zu wirken und behauptete vor der Presse, ihn interessiere es nicht, wie die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen in der Generalversammlung abstimmen. Es geht um eine Resolution gegen die Jerusalem-Politik Trumps. Im Moment entscheidet die Generalvollversammlung der UNO in einer Dringlichkeitssitzung darüber. Ein Thema jetzt im Update. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo.
Update.
Er hatte es versucht mit Drohungen. Er hatte es versucht mit Einschüchterung. US-Präsident Donald Trump vor der Abstimmung in der UNO-Vollversammlung. Dabei geht es um Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. So hatte er es schon im Wahlkampf angekündigt.
We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem.
Diese Entscheidung ist falsch, finden viele Palästinenser und arabische Nationen. Ihren Ärger hat Ägypten gebündelt in einer Resolution und diese Anfang der Woche erstmal in den UNO-Sicherheitsrat gebracht. In dem Text wurde die Jerusalem-Entscheidung von Trump verurteilt. Alle 14 Ratsmitglieder hatten dafür gestimmt. Allerdings haben die USA ihr Veto eingelegt und die Resolution so nochmal gestoppt. Hinterher reagierte eine deutlich genervte Nikki Haley, Botschafterin der USA bei der UNO.
Was wir hier im Sicherheitsrat erlebt haben, ist eine Beleidigung. Wir werden das nicht vergessen. Und es ist auch ein Beispiel dafür, dass die UN im israelisch-palästinensischen Konflikt mehr schaden als helfen.
Jetzt muss die Generalversammlung der UNO ran. Dort sind 193 Länder vertreten. Ihr Votum ist nicht bindend, aber es geht ein klares Signal von einer Entscheidung aus. Jedes UNO-Mitglied hat eine Stimme und es gibt kein Vetorecht. Deshalb gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Resolution angenommen wird. Das passt der US-Regierung gar nicht und Präsident Trump machte eine klare Ansage. Wer als Mitgliedstaat der UNO nicht dagegen stimme, dem könnten die USA Hilfsgelder streichen.
Das geht an all die Länder, die erst unser Geld nehmen, dann gegen uns stimmen, im Sicherheitsrat oder nun vielleicht der Generalversammlung. Sie nehmen Hunderte von Millionen, ja Milliarden Dollar, dann stimmen sie gegen uns. Wir beobachten die Abstimmung. Sollen sie gegen uns stimmen, das spart uns viel Geld, uns egal.
In die gleiche Richtung hatte vorher Nikki Haley gedroht. Sie verkündete per Twitter und per Brief, wir werden jedes einzelne Land, das uns kritisiert, aufschreiben. Der palästinensische Außenminister wertete das als Einschüchterungsversuch. Er sieht die USA mit ihrer Haltung isoliert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagt, sein Land werde sich nicht mit ein paar Dollars kaufen lassen. Dagegen begrüßte Israels Premier Benjamin Netanyahu die Aussagen Trumps. Sein Botschafter bei der UNO, Danny Dannen, bezeichnete die UNO als Marionette der Palästinenser.
You are puppets pulled by the strings of your Palestinian puppet masters.
Wenige Stunden vor der Abstimmung hatten Vertreter der Vereinten Nationen noch versucht, die aufgeheizte Stimmung etwas runterzukochen. Der Präsident der UNO-Generalversammlung etwa sagte, er erwarte, dass sich alle bei der Sitzung an die Regeln halten. Eine eigene Haltung war aus ihm nicht herauszubekommen.
Es ist das Recht, aber es liegt auch in der Verantwortung von Mitgliedstaaten, ihre sich zu formulieren. Meine Rolle beinhaltet nicht, das zu kommentieren. Ich bin hier, um die Regeln zu schützen und zu respektieren.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Trumps Drohung, denen, die für die Resolution stimmen, Geld zu kürzen, kommt im Netz nicht gut an. Grit Weber postet bei Facebook, ich glaube, das nennt man Erpressung. Matthias Brasch findet Trumps Aktion lächerlich. Die Einstellung der Hilfszahlungen bliebe auch nicht ohne Folgen, denn andere Länder wären nur zu gern bereit, diese zu übernehmen und strategische Partner zu gewinnen. Martin Liesner schreibt, wir sehen hier jemanden, der versucht, ein Land wie eine Firma zu führen. Leider hat ihm niemand gesagt, dass es in der Politik nicht zuträglich ist, andere Staaten und Partner ständig unter Druck zu setzen. Björn Giese überlegt, eine gute Gelegenheit festzustellen, wie wenige Länder tatsächlich von den USA abhängig sind und eine Chance für die anderen, neue Allianzen zu bilden. Alexandra Nick fragt ketzerisch, müsste Amerika dann nicht eigentlich die Meinung Chinas vertreten? Denn die haben Amerika ja auch schon viel Geld gegeben. Und Ebro Sönmezer hat eine Vermutung. Ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, wie er seine Steuersenkungen im eigenen Land finanzieren will.
Was sonst noch wichtig war?
Ich gebe euch mein Versprechen, wenn ich die Wahl gewinne und wieder in den Regierungspalast einziehe, ist der Verfassungsartikel 155 Geschichte.
Carles Puigdemont, Kataloniens abgesetzter Regionalpräsident im Wahlkampfmodus. Heute müssen die rund 5,5 Millionen Katalanen über ein neues Regionalparlament abstimmen. Schon seit dem Morgen wurden lange Schlangen an den Wahllokalen gemeldet. Beobachter hatten vorab mit einer hohen Wahlbeteiligung gerechnet. Der Politikwissenschaftler Pablo Simón über die Gründe.
Zum ersten Mal überhaupt kündigen die Gegner der Unabhängigkeit an, massiv zur Wahl zu gehen. Bisher sind viele dieser Leute am Wahltag zu Hause geblieben. Es sind Menschen, die lieber Spanisch als Katalanisch sprechen und mit diesem katalanischen Gefühl nicht so viel anfangen können. Nun ist auch ihnen klar, dass diese Wahl extrem wichtig ist für die Zukunft Spaniens und Kataloniens und dass sie wohl durch eine Handvoll Stimmen entschieden wird.
In letzten Umfragen hatte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen abgezeichnet zwischen Unabhängigkeitsbefürwortern und Gegnern. Die Neuwahlen waren von der spanischen Zentralregierung angesetzt worden, nachdem sie die katalanische Regionalregierung abgesetzt hatte, wegen der Unabhängigkeitserklärung. Die bekanntesten Vertreter der Separatisten sitzen entweder im Gefängnis oder sind im Exil. Erste Ergebnisse soll es gegen 22 Uhr geben. Kurz vor Weihnachten müssen sich Kunden der irischen Fluggesellschaft Ryanair auf Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für morgen alle deutschen Piloten zum Streik aufgerufen, von 5 Uhr bis 9 Uhr. Grund dafür ist die kurzfristige Absage von Gesprächen durch die Billigfluglinie. Eigentlich wollte die Gewerkschaft gestern über die Arbeitsbedingungen verhandeln. Ihre Kritik: Ryanair zahlt kein Gehalt mehr, wenn Piloten krank sind. Außerdem gibt es Ärger über die Dienstpläne. Es wäre der erste Streik in der Geschichte der Airline. In der australischen Metropole Melbourne ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren. 19 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Ein Augenzeuge berichtet dem australischen Fernsehen:
Die Flinders Street war voll mit Fußgängern. Er raste mitten durch die Menschen. Kein Anzeichen, dass er gebremst hat. Menschen flogen durch die Luft wie Puppen. Das Einzige, das ihn abgebremst hat, waren die Menschen, die er rammte. Es machte die ganze Zeit Bang, Bang, Bang.
Bang, 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 Bang.
Der Fahrer und ein weiterer Mann, der offenbar mit im Wagen gesessen hatte, wurden festgenommen. Ein Polizeisprecher sprach von einer vorsätzlichen Tat. Das Motiv sei jedoch noch unbekannt. Bei dem Fahrer soll es sich um einen australischen Staatsbürger afghanischer Herkunft handeln. Er sei wegen Drogenmissbrauchs, psychischer Probleme und Angriffen bekannt, sagte die Polizei. Hinweise auf einen Terrorakt hätten die Geheimdienste nicht.
Das war eine Kriegserklärung an den BVB, den auszulöschen. Was da dahinter steckt, ob da noch mehr dahinter steckt als wie nur eine Geldgier.
Ich möchte diesen jungen Mann, ich glaube, es ist der falsche Ausdruck, aber ich möchte ihn einfach nochmal sehen, um zu versuchen zu ergründen, was hinter so einem Kopf vorgeht, warum der sowas gemacht hat.
Großes Interesse gab es heute beim Prozessstart um den Anschlag auf die Fußballmannschaft von Borussia Dortmund. Am ersten Verhandlungstag kritisierte die Verteidigung des mutmaßlichen Attentäters die Staatsanwaltschaft als voreingenommen. Der Anwalt des 28-Jährigen forderte, den Vertreter der Staatsanwaltschaft auszutauschen. Der Richter lehnte den Antrag ab. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, er habe die Fußballer und ihre Betreuer aus Geldgier umbringen wollen. Kurz vor der Tat soll er auf fallende Kurse der BVB-Aktie gewettet haben. Am 11. April, als das Team gerade vom Mannschaftshotel aus zu einem Spiel losgefahren war, explodierte direkt neben dem Bus ein Sprengsatz. Drei Bomben waren an einer Hecke auf dem Weg deponiert. Ein Spieler und ein Begleitpolizist wurden verletzt.
Und sonst in der Welt?
Der französische Milchkonzern Lactalis hat wegen Salmonellengefahr wieder Babynahrungsmittel zurückgerufen. Ein Konzernsprecher sagte der Nachrichtenagentur AP, dass alle Produkte, die seit Februar vom Fließband in Westfrankreich gegangen sind, zurückgerufen wurden. 30 Länder seien von dem Rückruf betroffen. Welche das sind, wurde nicht mitgeteilt. Das Unternehmen hatte in diesem Monat schon mehrere Millionen Babymilchprodukte zurückgerufen. Laut dem Konzern handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Französische Gesundheitsbehörden berichten, dass sich in den vergangenen Monaten 31 Kleinkinder im Land mit Salmonellen durch Lactalis-Produkte infiziert hätten. In Deutschland sind bislang keine Kinder betroffen. Für den weltweiten Hackerangriff sind wir nicht verantwortlich. Darauf beharrt die Regierung von Nordkorea weiter steif und fest. Laut nordkoreanischen Medien nannte ein Regierungssprecher die Anschuldigungen absurd. Mit der Schadsoftware WannaCry habe man nichts zu tun und das habe man schon mehrmals gesagt. Die Vorwürfe der US-Regierung seien eine schwere politische Provokation und hätten nur den Zweck, eine Konfrontation mit Nordkorea heraufzubeschwören. Die USA hatten das Land in einem Artikel des Wall Street Journal für den weltweiten Hackerangriff im Mai verantwortlich gemacht. Dafür gäbe es auch Beweise. Rund 300.000 Computer waren damals in 150 Ländern blockiert worden. In Großbritannien ist jetzt das dritte Regierungsmitglied zurückgetreten. Vizepremierminister Damian Green trat gestern zurück. Gegen ihn waren Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Berichte über Pornos auf seinem Dienst-PC laut geworden. Premierministerin Theresa May hatte ihn zum Rücktritt aufgefordert. Sie sagte, eine Untersuchung habe fehlerhafte Angaben Greens zu den Vorwürfen zutage gebracht. Erst vor ein paar Wochen hatte Verteidigungsminister Michael Fallon den Hut genommen, auch wegen Belästigungsvorwürfen. Davor ging Entwicklungshilfeministerin Priti Patel, denn sie hatte sich ohne Absprache mit dem israelischen Ministerpräsidenten getroffen.
Wissensnachrichten.
Schon jetzt, vor den Feiertagen, klemmt sich so mancher den nächsten Dominowürfel oder den Lebkuchen, weil wir alle viel zu viel von dem Kram essen. Und das trifft nicht nur auf uns Menschen zu, sondern auch auf unsere Haustiere, ganz besonders den Hund. Vor allem kleine Hunde werden von zu viel Leckerlis auf Dauer zu dick. Davor warnen Forscher aus Italien. Jan Bungertz aus unseren Wissensnachrichten. Was ist denn das Problem mit den Leckerlis?
Also das Hauptproblem ist tatsächlich, dass manche Hunde mit Leckerlis überfüttert werden. Und das liegt laut den Wissenschaftlern aus Padua jetzt nicht nur an Herrchen und Frauchen, sondern auch an den Produkten selbst.
Wieso? Die sind zu ungesund, oder was?
Naja, die Tierärzte haben 32 beliebte Leckerlis untersucht, unter anderem Kekse, weiche Leckereien und Kausticks, alles speziell für Hunde. Aber bei etwa der Hälfte der Produkte stand Zucker auf der Zutatenliste. Ist ja jetzt nicht gerade artgerecht. Und vor allem hatten die Leckerlis ein Problem, zu viele Kalorien.
Heißt, wenn ich Leckerlis gebe, bekommt mein Hund sonst eben weniger zu fressen.
Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit, aber auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Der Weltverband der Kleintierärzte empfiehlt, dass Nahrungsergänzungsmittel wie eben Leckerlis nicht mehr als 10% des täglichen Kalorienbedarfs eines Hundes ausmachen sollten. Wenn man aber den Herstellerempfehlungen auf der Packung folgt, kriegt der Hund, je nach Größe, zwischen 16% und 25% des empfohlenen Kalorienbedarfs nur über die Leckerlis, also im schlimmsten Fall mehr als doppelt so viel wie empfohlen. Und das war bei allen Leckerlis ein Problem, außer bei den Zahnsticks.
Gut, dann achte ich halt drauf, nicht zu fette Leckerlis zu kaufen.
Ja, wobei die Forscher da noch kritisieren, dass auf diesen Hundeprodukten oft die Zutatenlisten nicht gut aufschlüsseln, was wirklich drin ist. Auch da müssten manche Hersteller besser werden. Wovor jetzt aber noch ein anderes Forscherteam warnt, bloß nicht auf die Idee kommen, dem Hund, gerade jetzt vor Weihnachten, so als vermeintliches Leckerli, Schokolade zu geben.
Das ist natürlich giftig für den Hund.
Ja, Schokolade enthält Theobromin. Das kann für Tiere tödlich sein, wenn ihnen das Enzym fehlt, das den Stoff abbaut. Wissen die meisten Hunde- und Katzenbesitzer auch. Aber britische Forscher haben festgestellt, dass es besonders rund um Weihnachten deutlich mehr Vergiftungsfälle durch Schokolade gibt. Kann auch daran liegen, dass sich Hunde die Schokolade von den Süßigkeiten-Tellern stibitzen. Katzen lassen die Schokis dagegen meistens eher kalt.
Wenn wir schon mal bei Weihnachten sind, noch ein anderes Winterphänomen: Kinderüberraschung. Denn in der kalten Jahreszeit haben die Leute ja bekanntlich mehr Sex.
Das wird zumindest gerne als Grund genannt, warum im September, etwa 9 Monate später, mehr Kinder geboren werden. Also, dass sich die Leute im Winter gerne gemütlich machen, drinnen bleiben und Sex haben. Die Theorie hat nur ein Problem: Auch auf der Südhalbkugel gibt es im September mehr Geburten. Und da sind die Jahreszeiten ja andersrum.
Heißt, es liegt nicht am Winter.
Tja, was auch immer die Gründe sind, ne? Aber Forscher aus den USA und Portugal stellen jetzt eine neue Theorie auf. Demnach liegt es eher an den Feiertagen und der freien Zeit, dass mehr gepoppt wird. In christlich geprägten Gesellschaften wäre das zum Beispiel rund um Weihnachten, in muslimischen vor allem rund ums Fest des Fastenbrechens nach dem Ramadan. Laut den Forschern wäre der Geburtenboom dann also weniger biologisch als kulturell bedingt.
Und zum Schluss noch eine Rekordmeldung aus Deutschland. Die Zugspitze hat eine neue Seilbahn.
Und die stellt wohl gleich 3 Rekorde auf einmal auf. Laut ihrem Betreiber überwindet sie weltweit die meisten Höhenmeter, nämlich knapp 1950. Außerdem hat sie nur einen einzigen Stützpfeiler, der das Seil in der Mitte hält. Und der ist auch noch so hoch wie sonst kein anderer auf der Welt. Die neue Seilbahn hoch zur Zugspitze hat 50 Millionen Euro gekostet. 3 Jahre wurde geplant, 3 weitere gebaut. Und jetzt bringt sie Besucher vom Tal bis auf den Gipfel des höchsten deutschen Berges.
Und damit haben wir alle Zahlen, was die Seilbahn angeht, abgehakt. Vielen Dank, Jan Bungertz aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Viele Wolken und stellenweise Regen, so geht's heute Abend und in der Nacht weiter. Auch morgen viele Wolken, die bringen im Westen und Süden örtlich Regen. Nur im Norden sind wieder ein paar Sonnenstrahlen drin. Die Temperaturen erreichen 6 bis 10 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.